normales ISO-Zertifikat läuft ja 5 Jahre. So, das heißt, du hast 5 Jahre da, dich reinzuarbeiten. Und in diesen 5 Jahren, wenn du sie vernünftig arbeitest, wirst du besser. Du kannst mehr Zusammenhänge erkennen und so weiter und so fort. Und dann geht es nur darum, dass du nochmal eine Prüfung machst, die dich befähigt, mehr zu machen. Aber du kannst ja bei deinen Standardimmobilien bleiben.
Das meinte ich so nicht. Also ich meinte, das ist definitiv so. Und das, wie du hast mal so schön gesagt, das Sachverständigenwesen ist der Job, wo du im Alter besser und gefragter wirst. In anderen Jobs ist es ja gern andersrum. Ja, also das, wie gesagt, das verstehe ich schon. Und das Problem ist das nicht, sondern ich finde wieder diesen Start so schwierig, weil ganz viele sitzen in der Ausbildung und sagen, womit fange ich denn an? Was darf ich denn überhaupt? Was darf ich denn ohne ISO-Zertifizierung? Und dann hat man die ISO-Zertifizierung und darf immerhin gewisse fiskalische Wertermittlungsanlässe bearbeiten. Und jetzt wird damit ein nicht unerheblicher Bereich weggenommen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Es hat sich gerade so ein bisschen wie in so einem Einkaufscenter angeführt. Bei mir ist der wunderbare Patrick Bayer, mein Name ist Anne Brackhoff. Heute mal ein bisschen eine andere Begrüßung. Und wir haben ein sehr aktuelles, brisantes Thema für euch mitgebracht. Aber vielleicht übergebe ich an dieser Stelle gleich mal an Patrick, der ein paar einleitende Worte dazu formulieren kann.
Hallo Anne, danke für deine Frage nach meinem Highlight der Woche. Ich komme ja gerade.
Das wäre dann gekommen. Das wäre dann gekommen.
Würde ich jetzt auch sagen, ja komm, hör auf, hör auf. ich komme ja gerade vom Sprengnetter Summer Camp. Ich habe jetzt 7 Tage Seminar durchgängig hinter mich gebracht, um heute Morgen hier frisch geduscht wieder auf unserem Sachverständigen-Sofa zu sitzen. Und man möge es mir verzeihen, ich bin einfach durch. Es war wunderschön, es war ein Traum, aber ich bin einfach am Arsch, Leute. Ich bin wirklich fertig.
Explizit, Patrick, explizit. Es fängt irgendwann an, teuer zu werden.
Ja, einen kann man sich doch leisten, oder?
Ja, gut, wir piepsen es raus. Das glaube ich dir.
Nein, tun wir nicht.
ich finde, wie gesagt, ich finde dieses Konzept dahinter total spannend, aber ich muss schon sagen, 7 Tage am Stück bei dem Wetter auch noch mit dazu, weil ihr habt ja die einzige Woche Sommer gefühlt dieses Jahr dann in Köln durchgemacht und das ist einerseits.
Aber wir hatten eine Klimaanlage. Naja, und du hast vollkommen recht, ne? Das ist didaktisch schwierig. Zum Lernen anspruchsvoll. Ich habe auf dem Summercamp habe ich gesagt, das ist einfach wie Koma saufen, nur beim Lernen.
Bulimie lernen haben wir dazu gesagt nochmal.
Aha, ja. Mhm. Aber es ist wirklich, es war viel, wirklich. Mhm. Aber es haben alle bestanden tatsächlich.
Mega, sehr, sehr gut. Mhm. Und wer macht weiter? Geht's jetzt, weil das war ja der Bewerter, ne?
Oh, doch ein großer Teil tatsächlich, ja.
Ja, sehr schön. Sehr, sehr cool. Also wie gesagt, ich mag das Konzept sehr gern. Hätte es damals gegeben, als ich in der Ausbildung saß, hätte ich es in Anspruch genommen. Und vor allem finde ich es so wichtig, dass man sich dann auch einfach mal vernetzt. Ne? Und Köln ist ja auch sehr, sehr schön. Aber da freue ich mich, dass du frisch geduscht hier wieder
am Mikro sitzt. Gut, Köln ist sehr schön. Köln-Mülheim, wo wir waren.
Ist nicht schön?
Ich habe mich sehr sicher gefühlt aufgrund der großen Anzahl von Polizeimannschaftswagen, die ständig Patrouille gefahren sind. Das war wirklich krass, ja.
Quatsch.
Ja, das war richtig heftig.
Na, siehst du mal, ich war letzte Woche in Polen und ich muss sagen, wäre vielleicht lieber mit zum Summercamp gekommen. Auch nicht schlecht.
Ich habe die Empfehlung Danzig. Du solltest da mal, es ist wirklich schön. Danzig ist wunderschön.
Ja.
Gut, aber lassen wir das, wir kommen ja schon wieder vom Hundertste aufs Tausendste, Anne.
Aber kommen wir mal vom Hundertsten aufs Tausendste jetzt mal zu dem Thema, weil das ist ein Thema, ich glaube, das werden jetzt vielen geneigten Usern von LinkedIn nichts Neues sein. Und es hat für sehr, sehr viel Aufregung gesorgt, denn tatsächlich war vorletzte Woche der Referentenentwurf bezüglich einer sehr, für uns sehr wichtigen Gesetzesänderung veröffentlicht worden. Leite uns doch mal hinein in das Chaos.
Okay, ich nehme mir jetzt im Rahmen eines Monologs ein bisschen Zeit, diese Gesamtgeschichte mal einzuordnen.
Ich lehne mich zurück.
Ja, genau. Also, grundsätzlich ist es ja so, dass wir dieses Thema Nutzungsdauergutachten und auch Gutachten zur Kaufpreisaufteilung hat ja in den letzten, ich sag mal, 2 Jahren ungefähr schon an Fahrt aufgenommen. Und mittlerweile ist es ein sehr guter Einkommensfaktor für viele Sachverständige geworden. Nach ganz meiner kurz Beobachtung für viele berufsjunge Sachverständige auch.
Ja, und für viele, das muss man jetzt auch mal sagen, nicht nur ein gutes Zubrot, teilweise die Existenzgrundlage. Ne? Also es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die haben sich nur darauf spezialisiert.
Mhm, genau. Und was ich finde in dieser Situation recht neu ist, dass wir es erstmals im Sachverständigenwesen für die Immobilienbewertung auch mit Billiganbietern zu tun hatten.
Ja, das stimmt.
Die sind ja auch aus den wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und das kennen wir ja so in der Immobilienbewertung gar nicht. Ne? Es gibt ja hier nicht Mac-Immobilienbewertung, also gibt es wahrscheinlich schon, aber hat dafür...
Mega Idee.
Ja, ja, nein. Auf jeden Fall ist es so, dass dadurch, dass wirklich massenweise Gutachten geschrieben wurden, auf sehr, ich sag mal, standardisierter Basis, am Anfang auch ohne Ortstermin, wir ja, und du weißt noch, du hast mich schon mal dafür mehrfach verurteilt, dass ich immer sage, nein, wir machen sowas nicht.
Weil das stimmt ja so nicht, wir machen es auf qualitativ eine andere Art und Weise. Hochwertig
ja,
und dem Zwecke würdig,
sagen genau, aber in der Praxis machen wir es deshalb nicht, weil wir einfach zu teuer sind gegenüber denen, die, weiß ich nicht, 350, 700, 900 Euro nehmen. So.
Exakt.
Und das führte halt dazu, dass auch hier bei uns im Büro Menschen angerufen haben, die dieses Grundprinzip überhaupt gar nicht verstanden haben. Und dadurch ist letzten Endes, muss man auch sagen, die Aufklärungspolitik dieser Billiganbieter ein bisschen schuld und möglicherweise auch der gewissen, ich sag mal, Bequemlichkeit, die Menschen heute haben, wenn sie sich mit einem neuen Sachverhalt auseinandersetzen, vielleicht Dinge nicht so ganz bis zum Ende zu denken.
Und auch eindeutig eine Presse. Also ich finde, es ist ja auch sehr plakativ damit geworben worden.
Ja,
also sei es bei Facebook, sei es bei Instagram. Hi, du kannst deine Restnutzungsdauer verkürzen. Das Komma aber wird dann halt nur weggelassen.
Genau. Und grundsätzlich ist es so, dass diese Kaufpreisaufteilung, da gibt es ja eigentlich ein Tool vom Bundesministerium der Finanzen, BMF, womit man das berechnen kann. Das ist natürlich eher optimiert für die Finanzbehörden als für den Steuerpflichtigen, auch wenn das BMF sagt, das ist total neutral und ausgewogen, passt da einiges nicht. So. Und damit erhöht man quasi seine AFA-Masse. Ja, und mit diesen Nutzungsdauergutachten, wie sie korrekt eigentlich heißen müssen, man ermittelt ja eine Nutzungsdauer und nicht explizit die Restnutzungsdauer, die ist ja nur eine Folge davon. Ist es so, dass man damit quasi mit einer Verkürzung der Nutzungsdauer die AFA erhöht. Ja, so, das ist erstmal so das Grundthema. Und da ist jetzt ganz wichtig für zu wissen, diesen Krams findet man in der Einkommensteuer, im Einkommensteuergesetz.
Mhm.
So. Was viele, gerade am Anfang, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, damit verwechseln, ist, dass Thema Nachweis des niedrigeren gemeinen Wertes nach § 198 Bewertungsgesetz, wie ich schon sagte, ne, das eine ist im Einkommensteuergesetz geregelt, das andere im Bewertungsgesetz. So, was eh schon immer ein Problem ist, und damit kann ich vielleicht hier auch an der Stelle mal aufräumen, viele Sachverständigen denken, wenn sie ein Gutachten nach 198 Bewertungsgesetz zum Nachweis des niedrigeren gemeinen Wertes, wie zum Beispiel für Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer schreiben, dann müssten sie sich ans Bewertungsgesetz halten. Das ist aber falsch. Wir schreiben unsere Gutachten immer nach 194 BauGB und ImmoWert V und das Finanzamt nach Bewertungsgesetz. So, das sei schon mal drum. Und das Bewertungsgesetz war früher ganz anders. Das hat sich schon sehr angegliedert an die Sachwertrichtlinie, also demgemäß auch relativ weit mit und nah mittlerweile an die ImmoWert V, so, oder Ertragswertrichtlinie. Also wir sind schon mittlerweile, ich sag mal, recht weit, haben wir große Schnittmengen. So. Und nun ist es so, dass natürlich viele übertrieben haben. Ne? Es gibt hier Land auf und Land ab, kennt man auch mittlerweile in der Branche die einigen wenigen Sachverständigen, die sich richtig, 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 richtig die Tasche voll gemacht haben, indem sie tausende Gutachten einfach gestempelt haben. da hat das Ganze beruht letzten Endes auf Urteilen des Bundesfinanz, BFH, des Bundesfinanzhofs. Ist das so? BFH, ne? Ja, Bundesfinanzhof. Ja, ich sage immer nur BFH. Genau. Und da gab es mal ein Urteil, das gesagt hat, du brauchst kein Bausubstanzgutachten, um eine verkürzte Nutzungsdauer nachzuweisen. So.
Und da, Frage vorher, ja, war das so korrekt?
Naja, vorher war das nicht so klar geregelt. Das war eigentlich die Auffassung der Finanzverwaltung. Und über das BFH-Urteil hat sich dann halt rausgestellt, nee, ist eigentlich nicht notwendig. Und dadurch nahm das Ganze Fahrt auf. So, dann hat darauf reagiert das BMF, also das Finanzministerium, mit einem sogenannten Nichtanwendungserlass. Hat gesagt, ja, sorry, aber so ganz so einfach ist das jetzt doch nicht. Wir wollen das ein bisschen anders haben, bitte. Einfach gesagt, ignoriert dieses immerhin Urteil des höchsten deutschen Finanzgerichtes. Mhm. Ja. Und es ging auch noch mal, das muss man auch mal sagen, es gibt auch noch ein schon etwas älteres Urteil, ich glaube es ist aus 21, in dem der BFH gesagt hat, der Nachweis des niedrigen Gemeinwertes darf nur durch öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige durchgeführt werden, bis das in 2021 dann letzten Endes ergänzt wurde um die von einer akkreditierten Stelle ISO 17024 zertifizierten Sachverständigen. So.
Über Schachtelsätze heute.
Ja, genau. Und jetzt haben wir nämlich so Überlappungen, dass dann auch irgendwann gesagt wurde, ja, nur öffentlich Bestellte dürfen das machen und so weiter und so fort und keine ISO-Zertifizierten, bla und blub. Und jetzt ist irgendwann ist alles mal durcheinander geraten. Und vor allem war es damals auch so, dass das BFH gesagt hat, nur öffentlich Bestellte und da auch wieder das Finanzministerium mit einem Nichtanwendungserlass reagiert hat und gesagt hat, nee, es dürfen auch ISO-zertifizierte Sachverständige das machen. Also das erste Mal, bevor das Bewertungsgesetz geändert wurde. Mhm. So. Jetzt ist es aber so, wir hatten also ein Urteil vom BFH, das gesagt hat, nur ISO-zertifizierte, das BMF, Nichtanwendungserlass. Und in diesem Nichtanwendungserlass hat das BMF mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz, mit der Berufsfreiheit, ne, Freiheit der Berufswahl und so weiter und so fort, argumentiert. Und daraufhin gab es wieder ein neues Urteil vom BFH, in dem der auch unter anderem diese Argumentation aufgegriffen hat und auch wieder verworfen hat. Und daraufhin hat wieder die Finanzverwaltung mit einem Nichtanwendungserlass regiert, bis man quasi jetzt diese Situation hat, wie sie jetzt ist, dass ISO-zertifizierte oder von einer akkreditierten Stelle, ne, und so weiter das Ganze machen dürfen. So. Und da ist erstmal wichtig, das gilt aber immer nur, das waren immer nur Themen fürs Bewertungsgesetz.
Also nochmal zurück für den Nachweis des niedrigeren Gemeinwertes.
Genau. Und jetzt gibt es da so eine Regelung, die zum Beispiel das Finanzgericht Berlin-Brandenburg führt, die sagt, naja, also bis zu dem Zeitpunkt, wo die ISO-Zertifizierten explizit im Bewertungsgesetz gestanden haben, dürfen das eine Ö-Berufs machen und für den Stichtage danach dürfen das auch akkreditierte Sachverständige. So, und das lief auch dann, da hat man, also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, meine persönliche Meinung nach meinem Rechtsempfinden, wenn sich das Finanzministerium zweimal über Urteile des höchsten deutschen Finanzgerichts hinwegsetzt, finde ich das irgendwie von meiner Rechtsauffassung unabhängig von meinem Job jetzt hier schwierig. So. Mhm. Jetzt gaben dann aber so andere Menschen Gas mit diesen Nutzungsdauergutachten. Und dann hat man sehr schnell festgestellt, dass zum Beispiel standardmäßig keine Ortstermine gemacht werden. Ja. Und jetzt fing so eine totale Rumeierei an beim BMF, das einfach nichts klargestellt hat, über Jahre lang, ne, jetzt nichts klargestellt hat, wir verlangen Ortstermin, wir verlangen dieses, wir verlangen jenes, ja. Es gab dann immer Punkte und mittlerweile auch viele Finanzämter, die gesagt haben, wenn du nicht vor Ort warst, dann darfst du da, dann erkennen wir das sowieso schon mal nicht an.
Ich wollte nämlich gerade sagen, weil jetzt geht ja auch die ganze Musik auf Länderebene los. Ne? Also es fangen ja auch die einzelnen Bundesländer an, jetzt auch da eigene Suppen zu kochen. Dass manche sogar, ich sag mal, die Gutachten teilweise auch von Nicht-ISO-Zertifizierten anerkannt haben, korrekt. Ne? Also manche sagen, auch ohne Ortstermin wiederum woanders nicht. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist zwar jetzt nicht sehr fachlich fundiert, wenn ich das so formuliere, selbst ich habe Probleme, da absolut durchzublicken. Und ich bin ja sogar tatsächlich Auftragnehmer.
Genau, das ist auch maximal kompliziert gerade. Also auch ich komme da, wenn ich was durcheinander gebracht habe, meine Hörerinnen und Hörer, ich weiß, wir haben ein paar sehr aufmerksame dabei, mögen es mir versehen. Ich glaube, es ist irgendwie komplex. So, was jetzt aber ganz wichtig ist, ist Folgendes. Jetzt ging das ja jahrelang den Finanzämtern so auf den Sack, dass sie tausende von Gutachten gekriegt haben, weil die Leute, also die Steuerpflichtigen und teilweise, glaube ich, auch die Sachverständigen, gar nicht gecheckt haben, worum es geht. Es geht ja darum, ich habe zum Beispiel ein nicht saniertes Gebäude, ein uraltes Haus, ja, nicht saniert. Und wenn ich das jetzt kaufe, dann bei jeder Transaktion fängt ja die Regel AFA-Zeit wieder neu anzulaufen. Und die will ich ja halt verkürzen. So, und was viele nicht auf dem Schirm haben, das ist halt immer eine Zeitpunktbetrachtung, weil du erklärst deine Steuern ja immer für ein Jahr. Ne? Also auch Anne Brackhoff in Gera macht immer jedes Jahr eine Steuererklärung.
Habe ich so, nicht jetzt, genickt.
Ja, genau. Sie. So, und jetzt kann ich jedes Jahr meine AFA ansetzen fürs Gebäude. Für dieses alte, unsanierte Gebäude. Und jetzt kommt nämlich genau das Problem. Aufgrund dieser Zeitraumbesteuerung, ja, wenn man das mal so nennen will, ist es so, dass die meisten Leute glauben, sie nehmen jetzt die reduzierte AFA in Anspruch oder die erhöhte AFA, die reduzierte Restnutzungsdauer in Anspruch. Und das gilt jetzt bis zum Ende dieser Nutzungsdauer des Gebäudes. Das ist aber nicht so. Und wir haben hier selbst ganz viele Anfragen gehabt, die gesagt haben, ja, wir haben jetzt ein altes Gebäude, das ist noch nicht saniert. Wir würden gerne Nutzungsdauergutachten machen. Also, sind wir hingegangen, haben gesagt, alles klar. Was haben Sie denn vor, wenn Sie sagen, noch nicht saniert? Ja, wir wollen erst nächstes Jahr sanieren, aber wir wollen dieses Jahr, wenn es unsaniert ist, schon mal die Nutzungsdauergutachten machen, weil dann haben wir ja die höhere AFA. Dann habe ich gesagt, nein, das ist falsch. Sie haben dieses Jahr die höhere AFA, aber wenn Sie nächstes Jahr sanieren, dann müssen Sie in Ihrer Steuererklärung angeben, dass die Voraussetzungen für die erhöhte AFA im nächsten Jahr noch vorliegen. Und das tun Sie dann nicht mehr.
Als neue Tatsachengrundlage, ne? Die ja dann zur Änderung des Bescheids führt.
So, und das ist letzten Endes ein ganz, ganz großes Problem gerade, weil den Leuten verkauft wird, dass sie jetzt eine höhere AFA bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in Anspruch nehmen können. Und das stimmt einfach nicht. Sondern wenn man dann das Objekt saniert, und das kommt ja früher oder später, dann muss man diese Korrektur auch in der Steuererklärung wieder angeben. So.
Mein Gedanke ist jetzt nur, das läuft ja schon seit ungefähr so 2 Jahren und ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was sehr inflationär benutzt wurde. Da frage ich mich ja jetzt auch, ob es dazu schon irgendwelche Erkenntnisse gab, aber meines Erachtens nein. Also, aber egal, es tut mir leid. Ich lehne mich wieder.
Die Erkenntnisse sind, nein, du hast vollkommen recht. Die Erkenntnisse sind, dass die Finanzbehörden sich immer schwieriger tun. Ne? Die einen Finanzbehörden haben angefangen zu sagen, wir akzeptieren das nur noch von ISO-zertifizierten und öffentlich bestellten Sachverständigen, analog 198 Bewertungsgesetz. Die nächsten haben gesagt, wir akzeptieren das nur noch ohne Ortstermin. Und an allen schuld ist Herr Lindner quasi, weil das BMF einfach jetzt wirklich die ganze Zeit voll rumgeeiert hat. So, jetzt haben wir eine neue Regierung seit letztem Jahr und jetzt nimmt man sich offensichtlich dieser Thematik an, weil man es einfach verbaselt hat. Und jetzt kommen dann, weil auch zum Beispiel, ne, ganz ging ja durch die Presse, Finanzgericht Münster sagt, das braucht noch nicht mal einen ISO-Zertifizierten oder sonst was Sachverständigen, das kann jeder machen, der Fachkunde hat, so nach dem Motto, ja?
Ja.
So. Und jetzt passiert eigentlich das, was man sich die ganze Zeit gewünscht hat, nämlich, dass das BMF endlich mal was klarstellt. So, und jetzt kommt etwas, was etwas unglücklich ist, nämlich, dass Land auf, Land ab die Sachverständigen jetzt Folgendes machen, sie verknüpfen jetzt das Bewertungsgesetz mit dem Einkommensteuergesetz. Weil der Entwurf, der jetzt vom BMF kam, ist ja so, dass man nicht das Einkommensteuergesetz direkt ändert, sondern die sogenannte Einkommensteuerdurchführungsverordnung. und sagt, ja, aber für die fiskalische Wertermittlung sind ja schon alle ISO-Zertifizierten und auch alle öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zugelassen. Und das ist schon mal der erste Grundsatzfehler. Denn wenn wir uns das Bewertungsgesetz angucken, ja, das Bewertungsgesetz hat einen allgemeinen Teil, einen besonderen Teil, kennt man ja auch von anderen Gesetzen. Und in diesem besonderen Teil ist auch die Grundbesitzbewertung geregelt. Und da im 198 ist geregelt, wie es halt geregelt ist, wie ich gerade schon gesagt habe. Das gilt aber nicht für das gesamte Bewertungsgesetz. Und darüber hinaus hat das Bewertungsgesetz und das Einkommensteuergesetz, schon daran zu erkennen, dass unterschiedliche Namen hat, nicht dasselbe.
Vielleicht ganz kurz nochmal, ganz back to the roots. Die Ursächlichkeit für diejenigen, die das jetzt vielleicht nicht wissen, ist, dass es einen Referentenentwurf gibt, der tatsächlich eine Veränderung herbeiführen soll, dass diese Nachweise zur verkürzten Restnutzungsdauer, ne, also umgangssprachlich, nicht mehr durch ISO-zertifizierte Sachverständige geführt werden dürfen, sondern nur noch von öffentlich Bestellten und Vereidigten. Das ist die Ursache der ganzen Problematik. Ne?
Genau. Und deshalb wird im Moment auch sehr viel argumentiert und ich finde fachlich, ehrlicherweise muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen schwach von allen Beteiligten, die ja eigentlich jetzt den ISO-Zertifizierten den Hintern retten müssten und sagen würden, wir sind die Branchenvertreter, wir stellen uns jetzt vor, schützen vor die ISO-Zertifizierten.
Die dazu muss man ja sagen,
haben das einfach, warte ganz kurz, die öffentlich Bestellten haben das einfach, weil die haben die Kammern vor sich. Und die Kammern sind letzten Endes für Lobbyarbeit zuständig. Ja, also wenn ich gucke, wie oft ich von meiner Kammer irgendwelche krass ausgearbeiteten Stellungnahmen bekomme, die dann im Rahmen der Verbändeanhörung und sowas zurückgehen, ist das bei den ISO-Zertifizierten ein bisschen schwieriger.
Die Herausforderung ist ja die, muss man sagen, über den öffentlich bestellten Weichen gibt es ja nichts mehr. Ja, also tatsächlich, wo will man denn da auch hin, wenn man, also den kann man das ja gar nicht wegnehmen. Aber das muss man auch ganz klar sagen, die ISO-Zertifizierten machen den Großteil aus. Ich kenne das Gefüge nicht, ja. Aber wir wissen selbst, es sind in Deutschland keine 1000 öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen mehr vorhanden.
Ungefähr 3.000 bis 4.000 ISO-Zertifizierte.
Ja, also mit anderen Worten, letzten Endes zielt es halt darauf ab, den Flaschenhals kleiner und kleiner und kleiner und kleiner zu machen, damit halt auch den Steuerpflichtigen diese Möglichkeit zum Nachweis so erschwert wird, wie es irgendwie nur geht. Und zwar, indem ich allen anderen die Qualifikation dafür halt abspreche und es am Ende nur noch denen lasse, die, ich sag mal, die höchste Qualifikation haben, die es gibt. Und jetzt fängt es ja an, schwierig zu werden, weil man jetzt natürlich dann, und ich finde nicht ganz ungerechtfertigterweise, sagt, okay, dadurch ist natürlich der Zugang zu, ich sag mal, auch fundierten Restnutzungsdauergutachten erschwert, nicht weil die ISO-Zertifizierten keine gute Arbeit leisten, sondern schlichtweg, weil es wenig ÖBUFs gibt und die ja auch jetzt nicht unbedingt auf Kundschaft gerade warten, sondern meistens auch schon, ich weiß nicht, auf 1-2 Jahre vorher ausgebucht sind. Und das zweite Argument habe ich gerade vergessen.
Ja, aber ich würde das gerne aufnehmen. Du hast damit vollkommen recht. Also es sind ja leider ein paar wenige, die jetzt diese Billiganbieter-Menschen, die diese tatsächlich die Branche jetzt in Verruf gebracht haben. Ne? Also man hat sich auf Discounter eingelassen und die haben jetzt gerade das geschafft. Also und da war ja wirklich alles dabei. Von selbst kreierten DAX-Stempeln, ja, also dass ihre Gesellschaften akkreditiert sind, bis hin zu irgendwelchen großen Gutachtenvermittlern, die behaupten, sie hätten öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, mit denen sie zusammenarbeiten, beziehungsweise auch beschäftigen und was weiß ich. Also, es ist wirklich wild. Und was jetzt so ein bisschen leider sehr schade ist, dass halt den ISO-Zertifizierten die Lobby fehlt. Ich habe das, ich habe das aufgegriffen auf LinkedIn und habe gesagt, ich würde mir wünschen, dass man sich da mal positioniert, weil, also ich sag mal, wer wird da so angehört? Ich kann mir vorstellen, der ZIA, ja, Zentraler Immobilienausschuss, IVD ja, beispielsweise, der BVS, ja, den, aber ehrlicherweise.
Dem hat man noch nichts gehört, ne?
Ja, den interessiert er doch nicht, weil der ja eigentlich maßgeblich für die öffentlich Bestellten steht.
Da fängt es aber schon wieder an, schwierig zu werden, ja, den Anwärtern volle Mitgliedschaftsbeiträge abzug. Es tut mir leid, aber das ist egal.
Ja, also das, es ist ja dann auch noch so, das muss man beim BVS einfach auch nochmal sagen, der BVS an sich heißt ja nicht BVS, sondern der BVS hat ja einen satzungsgemäßen Namen. Kennst du den?
Wenn du so fragst, wahrscheinlich nicht, weil ich hätte jetzt einfach BVS ausformuliert.
Bundesverband öffentlich Bestellter und Vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V.
Das ist ja interessant. Das
ist also eigentlich jetzt nicht unbedingt nur für die öffentlich Bestellten, sondern auch für die Qualifizierten. Und zu den Qualifizierten würde ich jetzt einfach auch mal die ISO-Zertifizierten nennen.
Ja, aber nicht in jeder Stufe. Das ist ja wieder so ein Ding.
Danke. Oh, komm mal, wir spielen uns aber heute die Bälle auch zu.
Meine Güte, wirklich.
Also es ist tatsächlich so, das Hauptproblem ist, man bekommt natürlich, deshalb haben wir auch mehr ISO-zertifizierte Sachverständige, die Zertifizierung schneller. Weil, anders als bei der öffentlichen Bestellung, gibt es halt in der Regel 2 bis 3 Zertifizierungsstufen. Und da muss man sagen, und das ist auch ganz wichtig, nur die obersten Zertifizierungsstufen, die heißt meistens alle Immobilienarten, entspricht der öffentlichen Bestellung. Und also in ihrer Qualität und auch in ihrer Kompetenzmatrix. Das ist auch unbestritten.
Na klar, allein schon in den, ich sag mal, Anforderungen an die Zulassungsgutachten. Ja, während ich natürlich in niedrigen Stufen mich nicht zu Spezialimmobilien hinarbeiten muss, muss ich es irgendwann tun.
Genau, so. Und jetzt war es schon so, dass die Finanzverwaltung schon dazu übergegangen sind, weil sie das genervt hat, dass manche Leute, das muss man ehrlicherweise so sagen, diesen recht einfachen Zugang zu ISO-Zertifizierung auf Basis der Standardimmobilienstufen dafür, missbrauchen, dass sie jahrzehntelang gefühlt da rumdödeln auf der S-Stufe und meinen, sie könnten jetzt alles bewerten. Also sind jetzt einige, vor allem voran NRW, Finanzämter dazu übergegangen und haben gesagt, du hast nur eine S-Zertifizierung, du darfst für Gewerbeobjekte gar keine Bewertung machen, also erkennen wir das gar nicht an. So. Und so führt eins zum anderen. Und also ich hab am Wochenende auch noch mal kurz mit ein paar Maklerinnen und Maklern darüber gesprochen im Summercamp und habe gesagt, wisst ihr, dass der Punkt ist einfach der, wer so viel Energie darauf verwendet, Stempel zu kreieren, DAX-Akkreditierungen herbeizuzaubern oder sonst was, der muss sich schon sehr sicher sein, dass er eine weitergehende Sachverständigenprüfung überhaupt gar nicht schaffen würde.
Das ist aber ein sehr, sehr gutes Argument tatsächlich. Ich meine, die Ursächlichkeit ist ja nicht falsch. Ja, also wie gesagt, was wir ganz häufig nicht immer vergessen, ist, wir richten ja wirklich tatsächlich irgendwo was an. Also wir machen das ja nicht immer einfach nur, es hat ja meistens eine Konsequenz. Wie siehst du das denn jetzt aber mal im Hinblick auf dieses, was ja viele dann auch immer geschrien haben, EU-Recht, ja? Also die Zugänge, das muss man auch sagen, die öffentliche Bestellung und Vereidigung gibt es nur in Deutschland. So, die ISO-Zertifizierung soll ja tatsächlich, korrigiere mich gern, EU-weit zu einem relativ einheitlichen Standard führen. Findest du nicht, dass es dann auch irgendwo mit Normwettbewerbsnachteilen einhergeht?
Ich glaube, das Problem ist das System. Ich hatte ja gerade von denen gesprochen, die jahrzehntelang mit ihrer S-Zertifizierung rumdödeln. Ja, und dann meinen sie, seien sonst was. So. Das ist ja ein Thema. Und wenn ich jetzt diese EU-Geschichte und auch die grundgesetzliche Berufsfreiheit mal nehme, dann ist das ja schon enthalten gewesen in dem Nichtanwendungserlass des BMF zum 198 Bewertungsgesetz. Und darauf hat das BFH ja schon reagiert, indem er trotzdem geurteilt hat, trotz Kenntnis dieser Argumentation darauf eingegangen ist und gesagt hat, er sieht das nicht. Und jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich jetzt wieder hingehe und meine Stellungnahmen, die gegen die geplante Änderung der Einkommensteuerdurchführungsverordnung wieder darauf abstelle, naja, dann kann ich, da, ich weiß, ich kenne ja schon die Haltung des BFH dazu, ja, und dann klagt da jemand dagegen und fängt sich genau wieder das Gleiche ein, indem der BFH sagt, nein, wir sehen das nicht. Mhm. Und deshalb denke ich mir, naja, da müsste man sich halt mal ein bisschen mehr Mühe geben und müsste mal diese ganzen Dinge ein bisschen anders aufarbeiten und müsste vielleicht, und da muss ich jetzt leider auch mal sagen, die wirtschaftlichen Interessen der eigenen Zertifizierungsstelle zum Beispiel einfach mal zurückstellen und sagen, wir brauchen ein anderes System, das langfristig Qualität sicherstellt. Und zwar dahingehend, dass man sagt, für den Nachweis des niedrigen gemeinen Wertes sowie für den Nachweis der kürzeren Nutzungsdauer und Aufteilung nach Einkommensteuergesetz und so weiter und so fort, sind nur noch zugelassen ISO-zertifizierte Sachverständige für alle Immobilienarten und öffentlich bestellte Sachverständige. Mhm. Und die Akkreditierungen müssten dahingehend geändert werden. Und ich weiß, es ist leider sehr, sehr teuer, ja, und sehr aufwendig. Und die DAX macht da auch ehrlicherweise überhaupt gar keinen guten Job. müsste sagen, pass mal auf, wir wollen euch diesen Einstieg weiter erleichtern, aber nach einmal S-Zertifizierung ist Schluss.
Es geht nur weiter.
Dann kannst du dir aussuchen, entweder gibst du deine Zertifizierung zurück oder du gehst eine Stufe nach oben. Ne, bei Sprengnetter wäre das zum Beispiel die WG-Zertifizierung jetzt, ne? Und dann, ich glaube, die DIA hat nur 2 Stufen, ja, Hübzert hat ja auch nur S und F.
Nee, ja. Die hat noch einen drüber, glaube ich. Hat
noch einen drüber, ja. Also,
glaube, ja.
Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. So, und dann nach weiteren 5 Jahren kannst du wieder entscheiden, entweder gibst du es zurück oder du gehst einen hoch, sodass man im Prinzip langfristig auch fördert, dass die Sachverständigen sich weiterentwickeln.
Und es auch und müssen,
dann, natürlich. Ja, genau. Und dann hast du, ich sag mal, diejenigen, die da unlauter unterwegs sind und die da keinen Bock drauf haben, im Zweifel irgendwann auch aussortiert. Oder die das einfach nur nebendran mal machen.
Also ich verstehe das, wenngleich ich auch glaube, dass du natürlich denjenigen, die, ich sag mal, reine Privatkunden beschäftigt unterwegs sein wollen, das natürlich auch lassen könntest. Aber jetzt wäre
das die Frage... Das verstehe ich nicht, Anne.
Na, ich meine mit anderen Worten, wenn es jetzt die Leute gibt, die sagen, ich arbeite, also ich möchte mich dieser S-Zertifizierung stellen, ich mache das und will mich vielleicht gar nicht von meinen Standardimmobilien wegentwickeln, weil ich komme gut recht, ich mache, weiß ich nicht, auch im Kleinstdarlehensbereich, Beleihungswertgutachten oder ähnliches, die zu zwingen, sich nach oben hin zu entwickeln, weiß ich nicht, ob das jetzt, also ich verstehe deinen Ansatz, aber ob das jetzt für jeden so passen müsste.
Ja, das ist ja auch in Ordnung, das könnte man diskutieren. Aber dann darf man sich nicht wundern, wenn dann der Gesetzgeber darüber nachdenkt, zu sagen, nein, wir wollen aber wirklich nur ein gewisses Level an Know-how in der fiskalischen Schiene haben.
Das meinte ich. Also wie gesagt, das wäre ja dann was anderes. Dann habe ich ja die freie Wahl, mich dahin zu qualifizieren oder halt auch nicht, weil ich ja trotzdem, also die erste Barriere ist ja da mit der ISO-Zertifizierung. Darunter geht es ja schon mal nicht. Das heißt, ich muss ja schon mich einem gewissen Prüfprozess nochmal stellen, ja. Real Talk, glaubst du, das wird so kommen?
Ja, alleine schon, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin schon von dieser Lobby, die leider den ISO-Zertifizierten zählt. Und man darf immer nicht vergessen, ich bin ja auch noch ISO-zertifiziert, also zu meiner öffentlichen Bestellung, weil ich an dieses System glaube. Ich hätte es ja sein lassen können, aber ich glaube an dieses System. Und was ich sehr gut finde, ist diese Struktur und Ordnung und Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Zertifizierungsprozess. Ja, da könnte sich die ein oder andere Kammer mal was von abschneiden. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das, was da jetzt gerade von allen Beteiligten kommt, ist ja wenig bis nichts. So. Und da muss man auch sagen, ich habe das schon gesagt gerade, ich finde es schon großartig, dass der IVD jetzt da eine Stellungnahme zugeschrieben hat. Wenn man aber die Stellungnahme anguckt, dann hat man erstmal das Problem, es geht wieder um diesen Gleichbehandlungsgrundsatz, ja, und um dieses EU-Recht. Und dann ist es leider auch noch so, dass es an einigen Stellen dann da von ISO-TEC 1704 die Rede ist und so, ne? Da kann man sagen, ja, es war ein schneller redaktioneller Fehler oder so. Aber ganz ehrlich, wenn mir was richtig wichtig ist, dann mache ich solche Fehler nicht. Und das sind so Sachen, wenn ich jetzt mal gucke, was kommt denn von den ganzen Zertifizierungsstellen? Wir haben ja 6 akkreditierte Zertifizierungsstellen in Deutschland. Hast du von irgendeiner irgendwas gehört?
Ich würde jetzt lügen, aber ich glaube, die Hochschule Anhalt hat auch was mit auf den Weg gebracht. Aber müsste ich mich jetzt korrigieren, zumindest gab es von einem Vertreter, glaube ich, dahingehend mal eine Stellungnahme. Aber das war ja eine recht hitzige Diskussion unter den beiden. Also Sprengnetter hat sich ja dazu geäußert, tatsächlich, ne? Und unter IVD. Ja, also.
Ja, aber also in den sozialen Medien.
Aber, ja, natürlich, ja.
Genau. Ne?
Es ist
das
jetzt
Ganze,
halt
ganz kurz, vielleicht das nur angefügt, das Ganze hat sich ja angekündigt. Es gab ja vor ein paar Monaten auch schon mal Stress, so ein bisschen, um einen Bericht von Robert Marquardt im Erbschaftssteuerberater zum Thema, ist die DAX überhaupt, ich sag mal, legitimiert, ISO-Zertifizierung auszusprechen? Und da kochte dieses Thema schon mal hoch. Wenn ich das jetzt einfach mal, und da spreche ich jetzt als Mediator, ja, wenn ich dieses Konfliktthema jetzt mal aufgreife, dann weiß ich, da ist schon Dampf unterm Kessel. Ja, und dann guckt man sich diese ganzen Gerichtsurteile an, die es da Land auf Land abgab und das, den Ärger drum. Und dann weiß man, ganz ehrlich, wenn ich in der Grundbesitzbewertungsstelle sitzen würde, ja, als Beamter oder Mitarbeiter im Finanzamt Und ich würde den ganzen Tag nur irgendwelchen Rotz, und das muss man sagen, das ist ja teilweise auch Rotz gewesen, auf den Tisch kriegen. Ich wäre auch irgendwann angepisst. Und wenn sich dann meine Akten da stapeln, und da muss ich auch sagen, ich habe gerade ein Schreiben gekriegt, nach 4,5 Jahren vom Finanzamt Bremen, dass aufgrund des erhöhten Arbeitsaufwandes man leider nicht dazu früher gekommen sei, das Einspruchsverfahren im Hinblick auf Nachweis des niedrigen gemeinen Wertes zu bearbeiten. Dann sind wir genau an der Stelle. Ja, und ich möchte einfach, ich würde gerne mal eine Erhebung machen, wie viele Eigentümerinnen und Eigentümer wissen, dass sie jetzt jedes Jahr erneut prüfen müssen, ob die Voraussetzungen für die erhöhte Abschreibung überhaupt noch vorliegen. Und das sind so Dinge, wo ich sage, das ist schon vom Thema her enttäuschend und deshalb glaube ich, ist die Lobby auch nicht da und deshalb glaube ich, wird das auch so kommen, dass das gleich dann auch im Bewertungsgesetz sich schleichend verändern wird. Glaube ich jetzt erstmal nicht. Wenn sich aber an diesen akkreditierten Programmen nicht langfristig mal was verändert, um mehr Qualität sicherzustellen, glaube ich, wird das kommen, ja.
Ja, also ich verstehe das und wie du schon gesagt hast, auch bedingt durch diesen, ja, wie gesagt, ich denke mal diesen Flaschenhals, dass man den halt einfach enger machen möchte und sagen möchte, so, das ist jetzt halt tatsächlich ein Thema. Da habe ich übrigens mal ganz kurz eine Frage zu. Angenommen, ich nehme jetzt als ISO-Zertifizierte einen Restnutzungssaugutachtenauftrag an, dann ist es mir doch jetzt noch erlaubt, korrekt, weil ich sage mal, wenn der Kunde das jetzt einreicht, dann war zum Zeitpunkt der Einreichung meine Qualifikation ausreichend und muss ich die Kunden darauf hinweisen. Weil ich sehe das gerade ehrlich gesagt nicht auf meinen Auftrag als meinen Auftrag, wenn ich mich damit auseinandersetze, Kunden abzulehnen unter der Spekulation, dass das so durchgehen wird, wenngleich es auch sehr wahrscheinlich ist. Ja?
Ja, also es ist so, ich würde auf jeden Fall den Kunden darauf hinweisen, dass es das gibt. Und also, es hört sich jetzt bescheuert an, aber damit haben ja nur diejenigen Probleme, die diese Sachen nicht erfüllen können, ja. Das sind halt die standardzertifizierten Sachverständigen. Aber vielleicht ist das erstmal eine Ambition zu sagen, ich suche mir eine Kollegin oder einen Kollegen, mit dem wir das, wenn wir das machen wollen, zusammen abwickeln. Und dann ist es ja zum Beispiel so, dass viele Finanzverwaltungen gesagt haben, wir glauben euch, das alles, was ihr macht, die haben überhaupt gar kein Problem mit der Zertifizierung bis dato. Ja, also ich glaube, wenn das kommt, dann wird das ja immer alles so vor Weihnachten, so kurz vor Weihnachten noch alles verabschiedet. Dann wird das relevant fürs neue Jahr. So, jetzt ist erstmal alles safe. Aber, was ich auch noch sagen wollte, ist, viele Finanzverwaltungen sagen, weist mir doch mal nach, dass mit dieser kürzeren Nutzungsdauer oder mit dieser, dass damit adäquat auch der Marktwert zu erzielen ist, der sich dem Preis annähert, den ihr gezahlt habt. Ne? Also, dass ihr mit euren Berechnungen da überhaupt den Kaufpreis erzielen könntet. Das finde ich eine total legitime Sache. Und wir haben das ja hier zum Beispiel bei uns im Haus so, dass wir ein etwas verschlanktes Gutachten konzipiert haben. Das fängt irgendwo bei 2.500 Euro netto an. Ein etwas verschlanktes Gutachten konzipiert haben, was einmal zur Aufteilung des Kaufpreises Stellung nimmt, was zur Nutzungsdauer Stellung nimmt und damit und gleichzeitig auch nachweist, dass der gezahlte Kaufpreis auch damit, also mit diesen Faktoren, so wie sie sind, erzielbar ist. Mhm. Und dann sind wir wieder in einem Bereich, wo, glaube ich, auch keiner meckert.
Ich würde gerne fallabschließend noch was sagen, weil wir sind ja auch für Berufsjünglinge quasi jetzt hier mit so ein bisschen das Sprachrohr. Oder ich zumindest, weil ich bin ja auch, wie gesagt, nur standardzertifiziert und das halt auch noch nicht allzu lange. Ich finde es so schwierig. Auch ich verstehe das. Nochmal, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum das nicht so vielleicht erforderlich ist oder warum das Sinn macht, diese Diskussion zu führen. Aber ich finde es immer so schwierig zu sagen, man lässt es nicht bei den Standardsachverständigen. Weil wenn ich mich für diesen Job entscheide, habe ich ein ganz großes Problem mit diesem, ich brauche Erfahrung, aber ich kriege keine. Ja, da sind wir wieder genau bei diesem Thema. Ja. Und dann habe ich es vielleicht aus Zeitablaufgründen geschafft, mich in die Standardzertifizierung rein zu qualifizieren. Bin vielleicht eine tüchtige Maus, ne, und auch nicht blöd, weil ich habe die Vorbildung und mache meinen Job gut, nicht perfekt, aber gut, ja, und schon wird mir das wieder genommen. Und na, in dem Moment schon. Mir wird ja dann, wenn das jetzt so passiert, allein wird mir
es
das
geht
genommen.
Doch nur, es geht doch nur um die Weiterbildung. Es ist ja nicht so.
Ja, aber das dauert Zeit, Patrick.
Ja, genau. Und da hast du ja in den Standard-Zertifizierungsverfahren, ja, oder also ein normales ISO-Zertifikat läuft ja 5 Jahre.
Ja.
So, das heißt, du hast 5 Jahre da, dich reinzuarbeiten, und in diesen 5 Jahren, wenn du sie vernünftig arbeitest, wirst du besser. Du kannst mehr Zusammenhänge erkennen und so weiter und so fort. Und dann geht es nur darum, dass du nochmal eine Prüfung machst, die dich befähigt, mehr zu machen. Aber du kannst ja bei deinen Standardimmobilien bleiben.
Das meinte ich so nicht. Also ich meinte, das ist definitiv so. Und das, wie du hast mal so schön gesagt, das Sachverständigenwesen ist der Job, wo du im Alter besser und gefragter wirst. In anderen Jobs ist es ja gern andersrum. Ja, also das, wie gesagt, das verstehe ich schon. Und das Problem ist das nicht, sondern ich finde wieder diesen Start so schwierig, weil ganz viele sitzen in der Ausbildung und sagen, womit fange ich denn an? Was darf ich denn überhaupt? Was darf ich denn ohne ISO-Zertifizierung? Und dann hat man die ISO-Zertifizierung und darf immerhin gewisse fiskalische Wertermittlungsanlässe bearbeiten. Und jetzt wird damit ein nicht unerheblicher Bereich weggenommen. Ich muss sagen, wir schreiben ja wirklich wenig Restnutzungssteuer. Ich habe bisher, glaube ich, also wenn es überhaupt eine Handvoll waren, weil es meistens zu den Konditionen, die wir verlangt haben, nicht angenommen wird. Wo ist ja, also da ist ja schon das Grundproblem da. Ne? Also da hast, das verstehe ich alles. Aber nochmal, man suggeriert Berufsanfängern, du musst ja eine ISO-Zertifizierung schaffen, dann kannst du richtig ins Arbeiten kommen. Und jetzt zieht man wieder zumindest einen Legostein weg. Auch wenn ich das verstehe, finde ich es frustrierend. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie soll ich an Erfahrung kommen, wenn ich die Möglichkeiten begrenzt nur zur Verfügung stelle? Und das finde ich nach wie vor. Ich bin gesegnet, das weiß ich, weil ich sitze hier und ich sitze mit dir hier und ich weiß, mir ist schon von Anfang an sehr, sehr viel gegeben worden, wo ich lernen konnte, und das habe ich dankend angenommen, aber das Glück hat nicht jeder. Deswegen Appell an alle Sachverständigenbüros da draußen, falls ihr eine Lösung habt, meldet euch bitte.
Ja, also ich möchte das vielleicht noch mal ganz kurz aufgreifen, weil mir das sehr wichtig ist. Die Frage ist ja für mich immer, was würde ich mir vorstellen, was würde ich mir wünschen, wenn ich im BMF sitzen würde oder sowas. Ja, ich an meiner Stelle. Und ich finde es schön, oder fände es schön, wenn einfach drinstehen würde, ne, hatte ich gerade schon gesagt, dass überall die ISO-Zertifizierten für alle Immobilienarten und die öffentlich Bestellten eine Rolle spielen. So, dann letzten Endes, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Geld siegt und die akkreditierten Programme einfach so sind, wie sie sind und bleiben, wie sie jetzt auch sind, ja? Dann kann jeder für sich entscheiden, ob er an diesem fiskalischen, an diesem Steuergutachten-Thema teilnehmen möchte oder nicht durch seine eigene Fort- und Weiterbildung. Und dann sind wir an einem Punkt, wo ich sagen kann, okay, von mir aus, dann bleibt es halt alles, wie es ist. Dann kannst du in deiner S-Zertifizierung alt werden. Oder du entwickelst dich irgendwann mal weiter und machst dann die WG-Zertifizierung, dann die AI-Zertifizierung, und dann bist du halt in diesem Steuergame drin. So, und ganz, ganz früher, da warst du gefühlt noch im Kindergarten, da gab es bei Sprengnetter immer noch Fachgutachterausbildung, wusstest du das?
Fachgutachter. Das finde ich total cool. Sowas suche ich tatsächlich, weil ich finde fiskalische Wertermittlung super spannend. Mhm. Also ich finde das wahnsinnig interessant.
Und wenn man dann sagt, also wenn man ich nenne es einfach fiskalische Wertermittlung, das ist nicht ganz richtig, aber fiskalische Wertermittlung machen will, dann braucht man noch eine besondere Zusatzqualifikation. Ja?
Das finde ich richtig gut.
Genau, und das ist die Zertifizierung für alle Immobilienarten. So, wenn man das jetzt einfach mal so in seinen Kopf reinkriegt, dann können alle anderen überlegen, was sie wollen. Sie können halt nur nicht in diesem Steuergame mitspielen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass man viel mehr mal in die Selbstkritik geht, als auch als Zertifizierungsstelle, als Verbändevertretung, und sagen, wir argumentieren gar nicht hier mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz und was weiß ich was, sondern wir argumentieren damit, dass tatsächlich und reell, und das ist einfach so nicht wegzudiskutieren, die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen und die ISO-Zertifizierten für alle Immobilienarten einfach fachlich gleichgestellt sind. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Da kann man die Kompetenzmatrixen gegenüberlegen. Da kann man sich den Artikel von Robert Marquardt aus dem Erbschaftssteuerberater nehmen. Der hat das ja auch festgestellt. Und das ist auch unstrittig. So, und jetzt ist es einfach so, dann müsste man einfach hingehen und sagen, bevor man da rumlamentiert, Gleichbehandlung und was weiß ich. Nein, in allererster Linie geht es doch jetzt mal darum zu retten, was zu retten ist. Und das heißt, die ISOs nicht ganz rauszunehmen, sondern zu sagen, okay, die Stufe der öffentlichen Bestellung gleich, weil die gibt es. Ja.
Und zusätzlich nochmal, und wie gesagt, mir fehlt da immer noch die Kreativität in diese Richtung, diejenigen, die jetzt in diesen Job einsteigen, irgendeinen begleiteten Weg zu schaffen, zu sagen, du kannst dich dahin qualifizieren und dir wird Erfahrung zur Verfügung gestellt. Weil nochmal, wenn ich jetzt hier ganz allein auf weiter Flur gewesen wäre, du bekommst ja die Aufträge nicht, die du brauchst, um meiner Meinung nach auch dich so einer AI-Zertifizierung zu stellen. Ja, weil wer kriegt denn mal einfach so als freier Sachverständiger ein Schwimmbad oder einen Freizeitpark oder eine Pflegeimmobilie? Also irgendwann eventuell, aber dann ist ja die Frage, möchte ich das machen? Also auch da diese Praxis in die Theorie mit reinzunehmen. Und da, lieben Leute, ich freue mich über Lösungen. Weil, das hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht, aber das wäre vielleicht nochmal eine Folge, also ein Thema für eine andere Folge, auch mit Blick auf die Zeit, der Konkurrenzgedanke. Trotzdem, wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen meines Grades, sag ich jetzt mal, also die ebenfalls noch sehr neu in dem Job sind, austausche, ganz, ganz hoch ist. Also, dass tatsächlich nicht jeder so ein unfassbar toller Mensch ist wie du und sagt, ich nehme mir das an, ich begleite dich, ich helfe dir, sondern wir kommen uns doch nicht in die Quere, oder? Fragezeichen.
Kenne ich das überhaupt gar nicht.
Doch, kann ich dir Fälle erzählen? Hat mich ja, auch erschrocken.
Gera, tatsächlich. Wo so schon nein. Keiner da ist. Ach komm.
Eben nicht. Das ist es ja. Also nein, ja, Gera
da
kann
kommen
ich
wir auch nicht auf einen Punkt. Ich sage immer und überall, es gibt kaum einen Job, an dem wir so wenig Konkurrenzdenken haben wie im Sachverständigenwesen.
Du, Patrick, du. Ich habe eine Erhebung dazu gemacht, sogar überlegen. Also ich sage, ja, die hat keine wissenschaftliche Relevanz bedingt durch die Stichprobe. Scheiße. Vollkommen egal. Das ist ein Thema und darüber reden wir mal in einer separaten Folge. So.
Bin sehr gespannt.
Ja, ich auch, sowieso.
Sehr kontrovers.
Ich werde jetzt meine Standardimmobilien bewerten, weil mehr darf ich nicht und mehr kann ich nicht. Stimmt, stand jetzt wahrscheinlich auch. Ja, Friends. Also, was soll ich sagen? Geht hinaus in die Welt, bewertet, aber nur das, was ihr dürft, bitte. Weil ansonsten gibt es Ärger.
Und das bitte richtig.
Bemüht euch, gebt euer Bestes. Alles klar, na dann.
Ciao.
Ciao.